Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Teil 2 des Triple Headers liegt hinter uns, der große Preis von Österreich. Über den sprechen wir heute, über den sprechen wir. Wir, das sind meine Wenigkeit, weil der Esel nennt sich immer zuerst. Und mein süßer Kaiserschmarrn mit Pflaumen-Dachi, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Einen wunderschönen guten Tag und Kevin, ich werde nie müde, deine Einleitung zu hören und mich zu fragen, mit welchem tollen Wort du mich heute begrüßt. Ich bin begeistert und gerührt.
Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde dich ab jetzt immer mit einer zarten Süßspeise des jeweiligen Landes, wo die Formel 1 gefahren ist oder fährt, begrüßen. Ich gucke, ob ich hinbekomme und ob ich mir merken kann, aber das ist mein Plan. Was ist unser Plan heute? Wir sprechen natürlich über die erste Eskalationsstufe gleich, die gezündet wurde zwischen Lando Norris und Max Verstappen. Das war ja das Thema nach dem Rennen am Sonntag. Wir schauen heute bei ein paar Fahrern mal auf die Form, die sie suchen. Das ist, glaube ich, auch jetzt angebracht so zur Halbzeit der Saison. Also das nächste Rennen in Silverstone, was ja bereits am kommenden Wochenende ansteht, ist ja bereits das 12. Saisonrennen und damit Halbzeit in der Formel-1-Saison 2024. Dann ist übermorgen ein ganz, ganz wichtiger Tag für Mick Schumacher, denn der wird in Le Castellet gegen Jack Doohan antreten. Don't call it a shootout, aber auf irgendeine Weise wird es das trotzdem sein. Da geht es um einen potenziellen Sitz beim Alpine Formel 1 Team in der nächsten Saison. Und natürlich werfen wir den Blick voraus auf das Rennen in Silverstone, den großen Preis von Großbritannien. Aber große Aufregung gab es gestern. Dennis, nach dieser Situation zwischen Lando Norris und Max Verstappen in Runde 64. Es hat sich aufgebaut, es hat sich aufgebauscht zwischen den beiden. Bereits im Sprintrennen, muss man sagen, sind sie sich ja sehr nah gekommen. Und dann gestern beim Hauptrennen in Spielberg ist es dann eskaliert. Die erste Eskalationsstufe wurde gezündet, nachdem bereits letzte Woche in Barcelona meiner Meinung nach so ein paar Stimmungsrisse zu erkennen waren. In der Pressekonferenz, als Max Verstappen sich so ein bisschen über Lando Norris lustig gemacht hat, gesagt hat, ich werde ihm mal Spiegel oder eine Brille schenken zum Geburtstag, kann er jetzt wahrscheinlich behalten, weil so richtig gesehen hat er Lando Norris im Rückspiegel wohl auch nicht, der gute Verstappen. Es kam zu diesem Zwischenfall, der sich eigentlich angedeutet hat auch schon und von dem man ausgehen konnte, dass er irgendwann kommen würde, oder?
Ja, der hat sich tatsächlich angedeutet und ich muss sagen, so hart es klingt, ich bin auch ein bisschen froh, dass wir wieder Feuer in der Formel 1 haben. Also natürlich will keiner Unfälle sehen, natürlich will keiner Streit haben, aber wir haben wieder ein Duell und ich glaube eins, wo jetzt spätestens nach gestern richtig Feuer drin ist. Und ich glaube, das wird uns noch einiges an Unterhaltung bieten in den nächsten Wochen.
Ja, davon gehe ich auch aus und vor allem ist das, glaube ich, etwas, was auch nötig war vielleicht, dass dieser Zwischenfall jetzt relativ früh kommt im Zweikampf zwischen den beiden um Siege, um eventuell auch WM-Titel, weil das sind ja Freunde. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das festhält. Das, was da gestern passiert ist, wird die Freundschaft jetzt auch nicht kaputt machen. Ja, also das fand ich auch so ein bisschen groß, was dann teilweise daraus gemacht worden ist, so zerbricht die Freundschaft jetzt oder also das glaube ich nicht. Beide sind da ja auch nach dem Rennen schon anders mit umgegangen. Klar, Lando war sehr enttäuscht und hat sich gewünscht, dass Max Verstappen Einsicht hat und sich vielleicht auch entschuldigt. Und das kann ich mir vorstellen, wird dann auch privat passieren. Aber beide waren der Meinung, wenn wir jetzt gestern darüber gesprochen hätten, dann wäre es nicht so klug gewesen. Stattdessen wird man dem Ganzen so ein paar Tage geben und dann wird man sich zusammensetzen und darüber quatschen, weil am Ende ist es halt Motorsport und da passiert das mal. Aber über die Situation selber muss man, glaube ich, nochmal sprechen. Also Lando Norris hat es mehrfach versucht, in Kurve 3 an Max Verstappen vorbeizukommen. Es war auch die einzige Kurve, an der es realistisch hätte funktionieren können, weil der McLaren dann von der Pace her für Kurve 4 nicht gut genug war gegen Max Verstappen, der in den meisten Fällen auch einen guten Ausgang hatte. Aber die Situation selbst, die hat ja schon viele an die Situation von 2021 erinnert zwischen Hamilton und Verstappen. Kannst du diesem Vergleich was abgewinnen?
Ich tue mich noch schwer damit. Also ich würde schon sagen, dass natürlich Max Verstappen jetzt in der entscheidenden Situation den der den Grund geliefert hat für die Kollision. Soweit würde ich jetzt, ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Also er zieht da schon nach links und macht ja auch nochmal im zweiten Moment diese Berührung, nachdem die erste Kollision schon entstanden war, in Richtung Norris nach außen. Und soweit würde ich gehen. Ich glaube aber auch, wir haben da jetzt keinen so extremen Zwischenfall gesehen, wie wir es 2021 hatten. Da war meiner Meinung nach noch ein ganz anderes Gebaren zwischen den beiden. Also wenn ich da an Saudi-Arabien erinnere oder an Brasilien, das waren schon Sachen, die da für mich weitaus extremer waren. Was natürlich jetzt die ganze Situation ein bisschen aufgebauscht hat, ist einfach auch das Ergebnis. Also man hat ja eine relativ kleine Kollision gehabt, wie ich finde, aber mit einer großen Auswirkung, nämlich plötzlich hat Max Verstappen keinen hinteren linken Reifen mehr auf der Felge oder hat ihn oder keine Luft mehr drin, besser gesagt. Jetzt weiß bin ich, ich konnte nicht wirklich schlau werden, aber ich gehe davon aus, in der zweiten Berührung entsteht dann auch bei Norris dasselbe und der Schaden.
Genau.
Wie gesagt, eigentlich eine relativ kleine Sache, die wahrscheinlich in den meisten Fällen mit einem Rad-an-Rad-Bumper endet. Aber dadurch, dass dann beide natürlich in Führung liegend, auf 1 und 2 dann das Rennen mehr oder weniger verlieren, haben wir natürlich einen harten Impact. Und dann werden die Stimmen natürlich schnell laut. Und ich habe das gestern beobachtet, sei es während der Watchparty, sei es in den Kommentaren, auf Formel-1.de bei eurem Stream, sei es auch bei uns in der Telegram-Gruppe. Es ist dann natürlich relativ schnell wieder umgeschlagen in Richtung 2021, ne? Also das habe ich beobachtet.
Ja, ich auch.
Und dann würde ich auch gern wissen, Kevin, ich weiß ja, dass 2021 bei dir ja auch ein sehr prägendes Jahr war. Wie hast du es gesehen? Würdest du da.
Also ich würde da auf keinen Fall mitgehen wollen, weil diese Nummer zwischen Hamilton und Verstappen auch nur annähernd mit dem zu vergleichen, was da jetzt passiert ist, das finde ich auch schon fast gefährlich, muss ich sagen, auf eine Weise, weil was mir daran vor allem nicht gefällt, ist dann auch so eine Rolle, die Andrea Stella dann einnimmt. Weil ich meine, natürlich, ihm ist erstmal das Wichtigste, da seinen Fahrer zu schützen und auch das Team zu schützen und auch dafür zu sorgen, dass das Team natürlich den maximalen Erfolg hat. Aber ich finde es dann gefährlich, wenn du so Situationen reinnimmst wie 2021, wo es ja auch im öffentlichen Narrativ extrem ekelhaft wurde und auch zwischen den Fanlagern. Und was wir jetzt verhindern müssen, ist tatsächlich, dass sich da diese gleiche Dynamik entwickelt. Ich glaube nicht, dass sie sich entwickelt, aber ich glaube, dass die Gefahr besteht, wenn man da jetzt zu sehr schon reinbohrt, dass sich eine solche Dynamik entwickeln könnte. Und ich würde mir wünschen, dass man diese eigentlich eher im Keim erstickt, als dass man da jetzt irgendwie drauf rumhackt. Und deswegen fand ich das Interview von Andrea Stella, es war natürlich undankbar, dass es direkt nach dem Rennen kam, auch ein bisschen unglücklich, weil es natürlich viele bestätigt hat in ihren Gedanken und in ihren Emotionen und auch die Hamilton-Fans wieder hervorgerufen hat, die sich dann natürlich auch zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ja, guck mal hier, das Schwein Verstappen, das ist genau das Gleiche wie damals, weil das war es ja so nicht, muss ich sagen. Ja, es war ein super hartes Duell und ja, ich finde es auch vollkommen okay, dass er die 10-Sekunden-Strafe dafür bekommen hat. Denn das war gerechtfertigt, das war vollkommen in Ordnung. Du kannst ja keine Strafe anhand dessen orientieren, was der Impact ist auf den anderen Fahrer, sondern du musst die Strafe daran orientieren, was der Vorfall war. Und das ist halt die einzige Parallele, die es zu zum Beispiel Hamilton Verstappen 2021 in Silverstone gibt. Du kannst nicht die Strafe auf einmal erhöhen, nur weil Verstappen hart einschlägt und ins Krankenhaus muss, sondern du kannst die Strafe nur daran aussprechen, was das Vergehen war. Die Folgen daraus, die sind halt leider zu vernachlässigen, in dem Fall für Lando Norris das Ausscheiden. Die Frage ist ja auch, wie hätte man anders reagieren sollen? Also auch dieses Rufen nach Strafversetzung im nächsten Rennen oder sowas halte ich für vollkommen unsinnig, weil im Rahmen dessen, was die Stewards entscheiden mussten, haben sie eine konstante und konsequente Entscheidung gefällt zu einem anderen Vorfall im Rennen. Das war nämlich der Vorfall zwischen Alonso und Joe, der auch 10 Sekunden gab. Naja, und dann ist es halt das Glück von Verstappen, dass kein anderer da noch aufholen konnte und endlich noch weiter zurückgefallen ist als Platz 5. Aber da kann er ja nichts für, weil er sich in den Vorsprung ja auch rausgefahren hat. Genauso konnte Hamilton damals ja davon profitieren, dass der Unfall relativ früh im Rennen war und sich durch seine Strafe ja auch noch zum Sieg vorfahren konnte. So, und das ist so die Parallele, die ich die ich auch dann mir wünsche, dass sie so nicht gezogen wird, weil es einfach dann teilweise so ein bisschen zu wenig objektiv gesehen wird, sondern halt sehr emotional, was ich halt verstehen kann, weil Formel 1 ist ein emotionaler Sport und Lando Norris hat auch eine Fanbase, die sehr emotional ist. Und ich meine, eigentlich bin ich ja der sogar fast schon die ideale Person dafür, weil Norris ja einer meiner Lieblingsfahrer ist, wenn nicht sogar mein Lieblingsfahrer im aktuellen Grid. Und ich finde halt nicht, dass man da jetzt so eskalieren muss. Und weil ich halt auch denke, dass Norris das auch ein Stück weit selber zu verantworten hatte, das kommt auch noch dazu. Also viele hauen jetzt so auf Max Verstappen rum, aber ich finde ja, da würde mich auch deine Meinung interessieren, dass Lando Norris nicht ganz unschuldig an der Situation ist. Weil Norris versucht es mehrfach in dieser Kurve und teilweise auch mit der Brechstange, hat es ja auch einmal innen versucht, haben wir ja auch in der Watchparty drüber geredet. Und irgendwann musst du halt überlegen, wie viel Sinn macht es denn eigentlich, das überhaupt zu tun, weil er hat ja auch noch eine 5-Sekunden-Strafe, die im Hintergrund so war. Da hätte man ihm vielleicht sagen sollen, du Lando, pass auf, 5 Sekunden rauszufahren wird vielleicht für uns ein bisschen schwer. Wie wäre es denn, wenn man einfach versucht, den zweiten Platz zu halten? Weil einen zweiten Platz zu haben, ist immerhin besser, als gar keinen Platz zu haben und gar keine Punkte zu haben im Kampf um die WM auch auf lange Sicht, weil jetzt hat er 81 Punkte Rückstand. Ja, bitte. Also, das wird jetzt richtig schwer. Ich meine, es sind 81 Punkte jetzt, ne? Oder 61 ja, oder so. Warte mal, schaue ich mal gerade nach, nicht, dass wieder die Kommentare kommen. 81 doch.
81, okay.
Naja, also ich finde, Lando Norris hat sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, man kann rufen, Max Verstappen, du dummer Hund, aber ich glaube, bei einem Streit zwischen zwei Hunden ist ganz häufig der andere Hund auch nicht ganz unschuldig an der Situation, um einfach dieses Wort nochmal zu verwenden. Ne? Also überhaupt jetzt nicht irgendwie beleidigend gesehen, weil ich habe diese Beleidigung gelesen und oder diesen Spruch gelesen. Und deswegen, also ich finde, Lando Norris war da überhaupt nicht unschuldig. Mehr Schuld bei Max Verstappen, deswegen gab es die Strafe für Max Verstappen. Aber ich sage auch, Lando Norris muss noch dazu lernen. Lando Norris muss lernen, wann es sich lohnt, in einen Zweikampf zu gehen und wann nicht. Und was die Folgen daraus sein könnten, insbesondere wenn du gegen Max Verstappen in einen Zweikampf gehst, weil so hat er meiner Meinung nach eine Chance verspielt, sich auf lange Sicht auch zu positionieren in dieser WM dieses Jahr, weil der zweite Platz immer noch besser gewesen wäre, als zu sagen, ich werde hier nicht Erster, weil ich habe Zweifel, dass er die 5 Sekunden rausgefahren hätte.
Also ich hatte kurz vor dem Unfall so einen Gedankengang, und da habe ich wirklich so gedacht, heute schickt Max Verstappen Lando Norris nochmal ein bisschen auf die Schulbank, weil Lando Norris wirkte vorher zu Teilen als der Unreifere in diesen Duellen, also nach dem Motto, wird all mit der Brechstange unbedingt auf 1 fahren und Verstappen hat ihn da ja auch schon im Sprint war es wahrscheinlich auch am meisten so, wirklich kühl ausgekontert. Jetzt hat das natürlich das Bild ein bisschen verschoben, weil auch wenn ich da wie du der Meinung bin, dass das sicher zu beiden Teilen kam, macht Max da natürlich einen Move schon, der am Ende zu der Berührung führt. Aber im Großen und Ganzen hat man, finde ich, gemerkt, dass Lando Norris, was das angeht, vielleicht auch für einen potenziellen WM-Kampf, und wir haben ja drüber gesprochen, und da sehe ich ihn auch von der Qualität her, vom Talent her, vom Speed her und mittlerweile auch natürlich vom Auto her absolut drin. Aber genau das muss er lernen. Wenn ich jetzt die Duelle vergleiche von einem Max Verstappen mit einem Charles Leclerc, wir hatten das Thema gestern kurz in der Telegram-Gruppe, und die Duelle jetzt Verstappen-Norris, sah bis jetzt Norris einfach noch nie gut aus gegen Verstappen. Und ich glaube, genau das ist das, was ihn vielleicht auch gestern so gewurmt hat und so dazu gebracht hat, es wirklich auf Teufel komm raus zu versuchen, Max Verstappen da jetzt zu überholen, weil er unbedingt diesen Sieg wollte. Er wollte unbedingt diesen Sieg gegen Max Verstappen auf der Strecke einfahren. Und wir haben ja schon mal über das Thema Knotenlösen gesprochen. Und vielleicht war es eben das, was er jetzt schaffen wollte, diesen Sieg im Duell haben auch, um vielleicht wirklich seine Ambition zu unterstreichen, eben der Herausforderer von Max Verstappen zu werden. Und das hat dann gestern ein paar Mal nicht funktioniert und die Angriffe wurden immer, ja, die kamen von immer weiter hinten und haben am Ende im Endeffekt dann im Gesamtergebnis zu diesem Crash geführt. Wie gesagt, natürlich mit dem Anteil von Max Verstappen, den wir ja schon besprochen haben. Ich glaube, wenn er da eben, wie du sagst, cooler reagiert hätte, vielleicht gesagt hätte, heute ist Platz 1 einfach nicht drin, weil für mich, und das habe ich auch in der Watchparty gesagt, ist dieser Turn 3 nicht der ideale Überholpunkt. Ich glaube da eher, dass man wirklich dort den Schwung holen muss, um in Turn 4 vorbeizugehen. Und da hat ihm aber was gefehlt. Da fehlte immer der Speed, die gerade runter, vielleicht auch autobezogen, dass da die Verteilung bei Max Verstappen besser war vom Energiemanagement. Aber das dann vielleicht auch zu akzeptieren und den zweiten Platz heimzufahren, wäre wahrscheinlich die klügere Variante gewesen. Wobei ich natürlich auch den Racer Lando Norris da absolut verstehe, der natürlich, wenn du den Sieg riechst, ja, dann willst du ihn haben. Und ich glaube, da dieses Abgeklärte und vielleicht dieses, was man auch immer von Alan Prost sagte, dieses Kühle und Professorhafte, das muss er sich vielleicht zu Teilen dann auch noch aneignen, aber ich glaube auch, dass das kommt. Ich glaube, dass Lando Norris durch solche Sachen wie jetzt, und es hätte eigentlich keinen besseren Zeitpunkt geben können, als in einem Jahr, wo die WM mehr oder weniger doch wahrscheinlich schon entschieden ist, das in diesem Jahr zu lernen. Und dann ist er vorbereitet, um nächstes Jahr wirklich von Rennen 1 an Max Verstappen herauszufordern und da vielleicht dann schon seine Lehren draus gezogen hat und das dann auch anders macht. Also vielleicht für Lando Norris Karriere war das, so komisch sich das anhört, vielleicht wirklich ein entscheidender und am Ende guter Moment, weil er etwas lernen konnte, was ihm dann vielleicht, und das würde ich ihm gönnen, weil ich finde ihn auch einen coolen Typen, mal eine Weltmeisterschaft einbringt.
Ja, wie ich finde, eine Top-Analyse von dir an der Stelle. Und ich sehe auch gerade die Situation nochmal in der Slow-Mo aus der Helikopterperspektive, weil dieses Thema Moving Under Braking ja auch aufkam von Max Verstappen. Und ich gehe davon aus, dass man da auch drauf geschaut haben wird, ob es da ein Moving Under Braking gab von Verstappen. Verstappen selber sagt ja, dass es das nicht gab. Aber wenn ich mir die Linienführung von Lando Norris auch ansehe, du musst ja schon fast damit rechnen, dass Verstappen die Lücke da noch ein bisschen weiter schließt. Ja? Also da ist Norris vielleicht auch ein bisschen naiv in dieses Duell gegangen. Und über außen ist halt die Frage, ob du genug Schwung aufbauen kannst für eben Kurve 4. Oder ob Verstappen unter normalen Umständen dann nicht auch wieder bei der Abfahrt quasi auf Kurve 4, wo er dann innen gewesen wäre, dann Norris hätte weit gehen lassen in der Situation. Ja. Außer Norris hätte dann natürlich die Tür zugemacht. Also das ist Hypothese. Aber ich glaube, dass das Kernelement, also drei Kernelemente gibt es eigentlich. Erstens, manche Leute müssen einfach locker durch die Hose atmen, was die Chemie zwischen den beiden angeht. Also ich hoffe inständig, dass das jetzt erstmal keinen Effekt auf die Freundschaft hat und dass man das auch nicht reinreden muss. Zweitens, dass man nicht den Fehler macht, da jetzt irgendwie auf Teufel komm raus Vergleiche zu 2021 zu ziehen. Und drittens, dass Lando Norris aus der Situation lernt. Und da hast du, finde ich, die perfekte Analyse geliefert, dass dann in zukünftigen Duellen das auch in seine Richtung gehen kann. Ohne, dass sie sich berühren, sondern dass das halt funktioniert. Und ja, gar keine Frage, der Hauptschuldige daran ist Max Verstappen. Gerade dieser zweite Hit, den es dann gab, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Der war einfach unsportlich. Aber es gehören zu sowas halt immer zwei und beide haben es drauf ankommen lassen in dem Moment, dass es zur Berührung kommt. Also da hat man dann auch, um diesen Vergleich einmal zu ziehen, häufig 2021 gesehen, dass Hamilton in den meisten Fällen den Kontakt nicht gesucht hat, zurückgezogen hat, bis auf einmal in Silverstone und in Monza. Da hat man aber den Effekt dann auch gesehen davon und dementsprechend war das, glaube ich, das hast du ganz richtig gesagt, der richtige Vorfall zur richtigen Zeit. Ohne dass jetzt irgendwie das ganz eskalativ gegangen ist wie in Silverstone 2021. Und dass Norris daraus lernt und Verstappen auch merkt, es gibt wieder Druck von hinten. Und ich glaube, das ist das, was das Wichtigste ist. Bau den Druck auf Max Verstappen auf. Dann wird Max Verstappen auch ja ein Stück weit in seine bekannten Muster verfallen. Es ist ja kein, es gibt ja nicht den neuen und den alten Max Verstappen, es gibt den Max Verstappen. Und es gibt Muster in Max Verstappens Zweikämpfen. Die kannst du aber nur hervorholen, wenn du ihn unter Druck setzt. Und das hat Lando Norris gestern gut gemacht, auch auf Fehler hin von Red Bull Racing. Also ich glaube, wenn das so weitergeht und auch Oscar Piastri sich da weiter nach vorne schiebt, gerade dieser Zweikampf Red Bull gegen McLaren, der wird auch in vielen Rennen diese Saison noch interessant und vielleicht ja auch schon wieder in Silverstone, ironischerweise in Silverstone am kommenden Wochenende. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir mal über ein paar Fahrer, die aktuell nach ihrer Form suchen und hoffen, dass es dann auch schon in Silverstone wieder ein bisschen weiter nach vorne gehen kann. Also, wenn euch das interessiert, welche Fahrer das sind, welche wir da sehen, dann bleibt ihr dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach dem großen Preis von Österreich ist vor dem großen Preis von Großbritannien, aber dazwischen ist natürlich Starting Grid. Und ihr habt die Möglichkeit, auch in die Starting Grid Community zu kommen. Das könnt ihr zum Beispiel bei Facebook, Starting Grid F1 Fans, unsere Gruppe dort. Wir haben eine Telegram-Gruppe, Starting Grid Fans. Wir sind bei Discord und haben einen Discord-Channel für euch, wo ihr diskutieren könnt mit vielen tollen Formel 1 Fans, die emotional, aber immer auch mit einem kühlen Kopf an die Sache rangehen. Und es wird mal hitzig, aber dann reicht man sich auch die Hand und dann geht's weiter. Denn wir lieben alle die Formel 1 und wir lieben alle darüber zu diskutieren. Und ich liebe unsere Community. Ich bin total froh, dass wir die aufgebaut haben in den letzten Jahren und auch immer weiter ausbauen. Also wenn ihr Lust habt, in eine dieser Gruppen zu kommen, wenn ihr da so einen Dienst nutzt, dann könnt ihr in den Shownotes nachsehen und den Links folgen und dann einfach dazukommen. Ihr könnt uns auch auf den Social-Media-Kanälen von uns folgen, Dennis und meine Wenigkeit. Und Starting Grid hat natürlich auch Social-Media-Präsenzen, also auch da gerne mal reinfolgen. Wenn ihr möchtet, bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify, wenn das was ist, was ihr machen wollt. Und wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Und dann danken wir euch einfach nur fürs Zuhören, ja, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt so viel Auswahl in der großen, weiten Welt des Podcastings, auch in der Formel 1 mittlerweile im deutschsprachigen Raum. Deswegen ehrt es uns, dass ihr uns euren Download schenkt und eure Zeit schenkt und uns zuhört. Und deswegen von uns an dieser Stelle vielen Dank an euch. Dennis, wir kommen zu Fahrern, die aktuell nach ihrer Form suchen. Und ich möchte einfach mal mit Charles Leclerc anfangen. Warum mit Charles Leclerc? Der gewinnt in Monaco und dann dachte man, boah krass, so jetzt geht's los. Jetzt geht er ab. Jetzt kommt er ran, jetzt wird er Max Verstappen gefährlich. Und dann kam Kanada, das ging in die Hose. Dann kam Spanien, das war auch nicht so der Bringer. Und dann jetzt Österreich nochmal hinterher. Also ein ganz, ganz bitteres Wochenende für ihn schon wieder und er wirkt unglücklich. Er wirkt unglücklich, er wirkt frustriert. Er hat natürlich gestern das Pech gehabt mit dem Start, wo er in das Sandwich von Piastri und Perez reingeraten ist. Aber er gerät auch gegen seinen Teamkollegen Carlos Sainz wieder so in den Schatten, wo man eigentlich dachte, jetzt geht's in die andere Richtung. Also Leclerc ist gerade wirklich, wirklich, wirklich auf der Suche nach einer Form.
Ja, also das war jetzt gerade speziell in Österreich wirklich, man kann schon fast sagen, eine Katastrophe für ihn persönlich. Klar, jetzt im Rennen, dass er da in der ersten Kurve in Sandwich genommen wird, da machst du nichts. Und das sah da natürlich auch alles ein bisschen kurios aus mit den vielen Boxenstops. Hat am Ende noch den Platz 11 geholt, natürlich keine Punkte. Ich fand aber, dass er da zumindest Kampfgeist bewiesen hat und das Rennen wirklich dann auch durchgefahren ist. Was für mich allerdings wieder ein Thema war, war tatsächlich die Qualifikation, wo er am Ende wieder ich muss bewusst leider wieder sagen, weil es ein Muster ist, was wir eben in der Vergangenheit hatten und wir haben uns ja darüber unterhalten, Monaco könnte das der Knotenlöser sein. Es scheint jetzt so, dass durch die aktuelle Situation, also Ferrari ist ja de facto von McLaren überholt worden. Ich denke, so weit können wir aktuell gehen. Wieder so ein bisschen dazu vielleicht tendiert, in alte Muster zu verfallen. Nämlich eben wieder das Auto zu überpacen, um da was rauszuholen. Er ist und bleibt für mich einer der besten Qualifikationsfahrer der Formel 1. Und man merkt aber, selbst das ist ihm momentan abhanden gekommen. Also einfach auch, weil das Auto vielleicht momentan nicht mehr hergibt, weil besonders McLaren da Schritte macht und plötzlich vorne mit Max Verstappen auf dem Niveau fährt und er hängt ein bisschen hinten ab. Das war wahrscheinlich die Situation, dass er in Österreich wieder versucht hat, eine seiner Zauberrunden, die er immer wieder ja auch schon gezeigt hat, da zu bringen. Dann qualifiziert er sich eben dadurch weiter hinten, gerät dann ins Sandwich, das ist natürlich blöd. Und ja, es wirkt einfach so ein bisschen ratlos. Man weiß nicht, was los ist bei Leclerc, auch nicht wirklich, was los ist bei Ferrari. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und würde auch mal gern wissen, was glaubst du? Ist es bei Leclerc mehr das Auto oder glaubst du, dass er aktuell vielleicht auch wirklich mit sich hadert oder mit der Gesamtsituation? Auch gerade, weil er vielleicht sieht, dass es bei anderen doch mehr nach vorne geht. Und das ist ja das, was er sich wünscht.
Ja, also eine Sache ist glaube ich, erstmal ganz wichtig festzuhalten. Dieser Unfall, den er hatte, der hätte auch vom Platz 3 passieren können. Also das hatte jetzt wenig damit zu tun, dass er weiter hinten gestartet ist. Natürlich wäre es zuträglich gewesen, wenn er weiter vorne gewesen wäre, für ihn ganz persönlich. Ich glaube, dass er mit der Gesamtsituation hadert aktuell, dass das Auto nicht in die Richtung geht, die er gut findet. Und wir wissen, dass Charles Leclerc wahrscheinlich einer der sensibelsten Fahrer im Grid ist, was sowas angeht. Und wenn dann die Frustration steigt, dann steigt auch die Fehleranfälligkeit, sage ich einfach mal. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die mich jetzt schon wieder verprügeln möchten, wenn es wieder darum geht, auf seine Fehler rumzuhacken. Aber die Fehlertoleranz bei ihm ist geringer, wenn er sich unwohl fühlt, wenn er nicht im Flow ist. Und er ist nicht im Flow. Und dementsprechend erwischt er dann so Momente wie in der Qualifikation, die ihm dann hinten raus in den Hintern beißen. Und das muss man irgendwie gemeinschaftlich klären, weil das meine ich immer mit Carlos Sainz macht nichts Besonderes. Und das lasse ich bewusst immer auch wieder so stehen. Carlos Sainz fährt halt einen sehr durchschnittlichen Stiefel, meiner Meinung nach. Und Leclerc ist der Highlight-Fahrer. Leclerc ist der, der nochmal das Besondere extra rausholen möchte. Und Leclerc ist für mich auch nach wie vor von den beiden der Bessere, wenn es darum geht, diese besonderen Leistungen zu zeigen. Sainz hat den Vorteil, dass er von nichts zu viel und von allem wenig genug macht, dass das nicht auffällt. Und das ist dann natürlich ärgerlich, wenn du dann wie Leclerc in so einen Strudel gerätst, der dich mental so ein bisschen runterzieht und du dann einfach mehr Fehler machst. Und ich hoffe, dass man da bei Ferrari einen Weg findet, ihn da wieder rauszuholen. Weil der Weg da raus und der Weg nach oben, der war ja da. Nur irgendwie hat man sich dann verfahren, ob es bei Updates waren, die ihm jetzt nicht so liegen, oder ob es einfach Erfolgserlebnisse sind, die jetzt wieder kommen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Silverstone passieren wird, ehrlicherweise. Ich könnte mir dann eher so Ungarn vorstellen, wo es dann wieder in so eine Richtung geht, die für ihn hilfreich ist. Aber es ist bitter. Es ist wirklich bitter für ihn. Er hadert viel. Ich glaube auch mit der Richtung vielleicht, die das Team einschlägt aktuell, aber sicherlich auch mit sich selbst, weil er ist sehr selbstkritisch und deswegen ist er auf jeden Fall einer, dessen Form nicht ganz dem entspricht, was er sich wünscht.
Sehr interessant, aber ja.
Ja, also, weiß nicht. Sonst noch was dazu?
Charles Leclerc. Nee, ich glaube wirklich, dass, also ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung. Also, ich denke, da können wir vielleicht auch in ein paar Rennen nochmal drauf gucken, ja. wenn wir vielleicht wirklich auch wissen, wo Ferrari steht und dann sehen. Was ich allerdings glaube, was ich noch kurz anmerken würde, was ich mir schon vorstellen kann, dass das für ihn extrem frustrierend ist, ist natürlich, du kommst als der strahlende Monaco-Sieger, fährst zum nächsten Rennen, auf einmal funktioniert das Auto nicht und alles, was du dir vielleicht auch geplant hast, und ich erinnere da auch an Fred Vasseur, der gesagt hat, ab jetzt werden wir einen neuen Charles Leclerc sehen. All das ist ja dann absolut nicht eingetroffen, ne? Und er ist danach mit seinem Team zusammen, hat wesentlich unter dem Niveau performt, was wir eigentlich von ihm erwartet haben. Und das vielleicht dann auch zu verarbeiten und vielleicht sich auch einzugestehen, dass das Auto momentan noch nicht an der Stelle ist, um die WM zu kämpfen und eben dann auch Lando Norris zu sehen, der plötzlich auf einmal durch Updates da nach vorne kommt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das Frustrationslevel da auch steigt bei ihm, ja.
Lewis Hamilton ist auch einer, der, finde ich, aktuell nach seiner Form sucht. Ironisch, dass es die beiden Ferrari-Fahrer für 2025 sind, denen dieses Schicksal gerade so ein bisschen ereilt ist. Ja, was macht man aus diesem Wochenende in Spielberg für ihn? Er ist Vierter geworden im Hauptrennen. Sein Teamkollege George Russell gewinnt das Rennen. Vierter ist Russell im Sprint geworden, Sechster Lewis Hamilton, der auch mit der Balance des Autos zu kämpfen hatte, der unzufrieden war, der auch gesehen wurde, wie er, ja, ich will nicht sagen wütend, aber auf jeden Fall unzufrieden mit Peter Bonington gesprochen hat und dann aus der Box verschwunden ist nach der Qualifikation am Samstag. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es ja so wirklich so ein bisschen die Abschiedstour ist von ihm. Und Toto Wolff hat in einem Interview bei Sky UK am Wochenende mit Martin Brundle auch über die Situation gesprochen, dass er natürlich auch enttäuscht war über die Art und Weise, wie Hamilton da den Abgang gemacht hat, weil er ja gerade erst verlängert hatte. Und Wolff natürlich wusste, aufgrund der Verlängerungsklausel, die da eingeführt wurde, dass es passieren könnte, aber es war sehr kurzfristig und dann ist das von Ferrari irgendwie geleakt worden und dann hatte man keine Möglichkeit, da vernünftig zu reagieren. Persönlich sei man da jetzt nicht irgendwie aufs Kriegsfuß gekommen, aber es ist natürlich irgendwas kaputt gegangen. Das ist so. Und Hamilton kommt mit dem Auto auch noch immer nicht wirklich 100% klar. Da ist Russell einfach auch stabiler. Da ist vielleicht auch so ein bisschen der Fall wie bei Sainz und Leclerc. Hamilton ist der Highlight-Fahrer und Russell macht eigentlich nicht viel falsch und alles richtig, was man machen muss, wenn man das Auto auf ein solides Level bringen möchte. In der Qualifikation ist Russell wesentlich stärker als Lewis Hamilton. Ja, glaubst du, das kann Hamilton in den nächsten Rennen wieder in eine Richtung lenken, die eher in seine geht?
Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht mehr dran. Ich glaube, dass Lewis Hamilton und Mercedes, dass das Kapitel mehr oder weniger geschlossen ist. Er wird sicher seine Momente noch haben in der Saison und er wird sicher auch noch mal hier und da George Russell herausfordern oder vielleicht auch schlagen können. Im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass man, das ist zumindest das, was ich so in meiner Beobachtung habe, dass das Mercedes-Team sich jetzt sehr, und macht ja auch Sinn, auf George Russell committet. Man merkt, dass Russell mit dem aktuellen Auto einfach besser zurechtkommt. Wahrscheinlich, weil es auch ein bisschen mehr auf seine Bedürfnisse angepasst ist. Und das mit Lewis Hamilton, das läuft halt jetzt langsam aus. Es ist schade und ich finde zu Teilen halt auch unwürdig dieser Geschichte her, weil einfach Lewis Hamilton und Mercedes für mich unweigerlich miteinander zusammengehören und da wirklich Sachen geschafft haben, die in der Formel 1 einzigartig waren. Und von daher ist es ein trauriges Ende für ein eigentlich großes Kapitel, aber ich sehe da nicht wirklich, dass Lewis Hamilton vielleicht, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er wirklich nochmal in sich was findet, was ihn persönlich dazu bewegt, sich da nochmal aus dieser, ich nenne es jetzt einfach mal plakativ, eine Krise. Also ich glaube, es gibt genug Fahrer im Grid, die würden sich die Position, um die Lewis Hamilton fährt, wünschen. Aber für ihn natürlich diese Positionierung, die er aktuell hat, die ihm eigentlich nicht gerecht wird. Ich glaube aber nicht, dass er da nochmal ein Mittel für sich selber findet, weil du hast es gesagt, da werden Risse einfach deutlich. Unzufriedenheit macht sich breit und ich glaube auch, dass man bei Mercedes ihm das natürlich auch nicht ganz verziehen hat, wie das da vonstatten gegangen ist. Von daher glaube ich, dass George Russell da schon die Saison vor Hamilton beenden wird und ihn auch in einem Großteil der Rennen vor ihm ins Ziel kommen wird. Wie gesagt, Hamilton wird seine Magic Moments noch haben, da bin ich von überzeugt. Aber ich habe da nicht mehr viel Hoffnung, dass wir nochmal die glorreichen alten Tage von Lewis Hamilton im Silberfall sehen. Was dann nächstes Jahr im Ferrari passiert, steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt. Da wird er ja hoffentlich, und das gönne ich ihm, wieder zu alter Form finden.
Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Muss ich gar nichts mehr hinzufügen. Einen dritten okay. Fahrer, den ich auf der Liste habe, Fernando Alonso. Ja, Aston Martin. Es geht alles nicht so ganz dahin, was man sich da, glaube ich, erwartet hätte. Das zieht sich ja schon, das hatten wir ja vor einigen Ausgaben auch schon, seit Spanien 2023, muss man sagen. Das Auto entwickelt sich nicht mehr in die Podiumsregion, sondern man muss sich jetzt sogar damit begnügen, hinter Alpine zu sein. Man muss sich begnügen, teilweise hinter den Racing Bulls zu sein. Auch Haas hat sie gedemütigt an diesem Wochenende. Das kann man, glaube ich, nicht anders bezeichnen. Und Fernando Alonso selber wirkt schon wieder so latent lustlos und desinteressiert. Hat ja noch den Vorfall mit Guan Yu Zhou gehabt, die 10-Sekunden-Strafe, wo er sehr, ja, wie soll man das sagen, unmotiviert in die dritte Kurve reingedonnert ist mit einem Verbremser und Zhou abgeräumt hat. Finde ich auch eine gerechtfertigte Strafe an der Stelle. Am Ende Alonso 18. Jetzt munkelt man im Hintergrund wohl, dass Mike Krag eventuell den Rennstall verlassen könnte für einen anderen Rennstall, aber da sind die Gerüchte noch nicht so gefestigt, dass man da mehr zu sagen kann, aber auf jeden Fall könnte es da zu Veränderungen kommen. Ja, Alonso, der Mann, der will ja eigentlich nochmal zum dritten Mal Weltmeister werden. Ich frage mich schon jetzt, und das ist ja das, was ich auch schon aufgeworfen habe vor ein paar Wochen hier. Wie lange macht er das überhaupt noch mit da, wenn er merkt, hier passiert nicht das, was mir versprochen wurde? Ich meine, klar, viel Geld kriegt er jedes Jahr, auch ein neues Auto jedes Jahr wahrscheinlich von Aston Martin und hat jetzt auch eine Kooperation mit dem Autohersteller Aston Martin Lagonda gemacht mit einer Sonderedition. Aber alles steht und fällt natürlich mit dem Erfolg in der Formel 1. Und ja, also ich glaube, dass bei Fernando Alonso, wenn das jetzt nicht, sag ich mal, bis zum letzten Saisondrittel sich wieder in eine Richtung entwickelt, die für ihn akzeptabel ist, wo er merkt, okay, wir können hier vielleicht nächstes Jahr einen Schritt gehen, weil nächstes Jahr ist das Jahr. Ich glaube, das ist klar, bei der Reglement-Gleichheit, die ja bleibt auch nächstes Jahr, hätte Aston Martin mit der Tendenz, die man letztes Jahr eingeschlagen hat, eigentlich dieses Jahr weiter darauf aufbauen müssen und dann nächstes Jahr auch, ja, dann vielleicht ein Auto haben sollen, mit dem man in Regionen vorstoßen kann, die man laut Plan auch hat, weil man war letztes Jahr vor dem Plan, jetzt ist man wieder im Grunde hinter dem Plan, muss man sagen. Und ja, El Plan lebt ja noch, ne? Dass er ganz vorne angreifen möchte. Ja, was machst du aus Fernando aktuell?
Sehr schwer. Ich hatte mit unserem Social Media Guru Sascha tatsächlich noch geschrieben zu dem Thema, weil ich mich momentan Folgendes frage: Liegt am Aston Martin oder verliert Alonso vielleicht auch so ein bisschen sein Mojo oder ist es deshalb? Also, ich kann mir das nicht wirklich erklären. Das Auto ist schlechter geworden oder beziehungsweise andere sind besser geworden. Also man steht jetzt und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal zur Halbzeit der Saison sagen würde am Anfang des Jahres. Man steht wirklich aktuell leistungstechnisch hinter Alpine, hinter Haas und zu Teilen auch hinter den Racing Bulls, wenn man jetzt die letzten beiden Rennen mal nimmt. Lance Stroll fährt momentan die besseren Ergebnisse ein. Auch so ein Punkt. Und wir haben, und da zähle ich mich ganz, ganz mit zu. Also ich persönlich habe Lance Stroll ja jegliche teaminternen Gewinne dieses Jahr abgesprochen. Und ja, ich weiß nicht so wirklich, wo ich das einsortieren will. Ich merke auch, also ich habe das Gefühl, Fernando Alonso, du hast gerade gesagt, wirkt lustlos, vielleicht auch konsterniert, weil eben dieser Traum vom El Plan, von der dritten Weltmeisterschaft oder erstmal vielleicht auch vom nächsten Sieg. Er wollte ja unbedingt noch einen Sieg auf jeden Fall holen. Das ist absolut in weite Ferne gerückt. Und ich meine, wir wissen jetzt mittlerweile alle, wie schnell sich in der Formel 1 das Entwicklungsrennen drehen kann. Und gerade jetzt in der Zeit, wo wir am Ende eines Reglements sind, kann das auch relativ schnell gehen und alle sind auch relativ dicht beieinander. Das heißt, es geht da um Nuancen, aber ich glaube schon, dass er sich gewünscht hätte, 2024 oder 25 zumindest Rennsiege einzufahren. Und wir sind jetzt an der Saisonhälfte. Aston Martin ist okay gestartet und plötzlich auf dem Boden der Tatsachen und plötzlich in manchen Rennen nur noch siebte, acht beste Kraft. Und das ist, glaube ich, für ihn sehr, sehr besorgniserregend, weil er merkt, erstens, er hat da den Multi-Year-Contract. Das heißt, er hat sich da erstmal eigentlich committed. Es ist auch nicht mehr wirklich was frei, wo er kurzfristig und bei allem Respekt vor ihm, er braucht nun mal kurzfristig eine Lösung, weil er auch nun mal höchstwahrscheinlich keine 10 Jahre mehr fahren wird. Und diese kurzfristigen Lösungen, die sind jetzt mehr oder weniger alle besetzt. Und er hat sich halt als erster, wenn wir uns erinnern, er hat im Endeffekt ja auch so ein bisschen die Silly Season eröffnet mit seiner Vertragsverlängerung. Und jetzt ist die Frage, was kann er machen? Und ich glaube, er kann einfach nicht mehr viel machen. Er kann hoffen, dass man bei Aston Martin vielleicht einen Weg findet. Aber ob er sein Ziel damit erreicht, das wage ich zu bezweifeln. Und ich glaube einfach, dass er langsam merkt, dass sich vielleicht diese Karriere und ich als großer Fernando Alonso-Fan sagte auch bewusst eine wirklich große Karriere, auch wenn er sicher den einen oder anderen Titel verpasst hat. Sich jetzt einfach auch wirklich dem Ende zuneigt und da nichts mehr zu holen ist. Sein Zauber, er hatte bei Alpine eine kurze zweite Auferstehung, als er da plötzlich zum Teammensch wurde und Esteban Ocon den Weg geebnet hat zum ersten Sieg. Er hatte bei Aston Martin eine Wiederauferstehung, als wir ihn plötzlich bei einigen Rennen auf dem Podium hatten. Aber ich glaube wirklich, dass das nochmal zwei kleine Luftstöße waren und jetzt vielleicht dann wirklich langsam der Ofen ausgeht, oder wie siehst du das?
Ja gut, habe ich ja schon impliziert damit,
Ja.
ne? Also, dass ich glaube, dass er ja auch die Erde bei Aston Martin brennen lässt, wenn es drauf ankommt. Und wenn er
Ja,
merkt,
eigentlich warten wir nur
ist
drauf.
hier nichts mehr. Ja. Also das glaube ich auch. Und deswegen, ja, auch da kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Ich frage mich nur, wann es passiert. Ich frage mich, wann der, naja, ich sag mal, wann das alles bricht und wann. Und ja, okay, es hängt davon ab, wenn Aston Martin tatsächlich nochmal eine Veränderung vornimmt an der Spitze des Teams, also sprich Mike Krack da weg ist und er nochmal jemand Neuen bekommt, vielleicht einer, den er auch in Anführungsstrichen aussucht. Vielleicht hilft das, aber er selber ist halt auch in einem Team, wo der Papa vom Teamkollegen ist. Ja, und dann nicht irgendwann auch die Ansage kommt, du sieh zu, dass du Lance hilfst, kriegst noch ein paar Millionchen extra. Ja, mal schauen. Also ist auf jeden Fall spannend, wie es bei Alonso weitergeht. Jemand, der auch nach einer Form sucht und sie gefühlt noch nie hatte diese Saison, ist Logan Sargeant. Mal ganz kurz auf ihn zu sprechen zu kommen. Wieder Letzter geworden, eindeutig Letzter geworden. Viel zu langsam, viel zu behäbig. Zwei Runden hinter dem Feld. Ich verstehe ja nicht wirklich, warum Williams das weiter mitmacht. Also unabhängig davon, dass ich ihn persönlich mag, ist das einfach viel zu wenig. Und damit vergibt Williams auch eine Chance, sich da eine bessere Position zu bringen. Und ich muss sagen, also er ist mittlerweile, also von der reinen Rennpace gefühlt noch schwächer als Nicolas Latifi. Und das muss was heißen.
Ja, also Österreich, ich glaube, können wir nicht wirklich auch durch die Sympathien, und du hast ja gerade gesagt, die haben wir ja beide irgendwo für ihn
Ja,
als
absolut.
Typen. Aber wir haben es ja gesagt, er ist ja komplett hinterhergefahren. Also das hatte ja schon fast Züge von der Formel 1 vor einigen Jahren, wo du so mit Hinterbänkler-Teams noch rumgefahren bist. Der war null am Feld dran, hat im Endeffekt sein eigenes Rennen gefahren, so ein bisschen wie die Haas 2021 war es, glaube ich, mit Mazepin und Schumacher. Da war einfach nichts. Und ich frage mich auch, was erwartet Williams davon? Sie sollten ja eigentlich, wie man hört, finanziell mittlerweile in so sicheren Gewässern sein, dass sie nicht mehr auf Leute angewiesen sind, die irgendwie Geld mitbringen. Das heißt, man könnte durchaus zwei gut bezahlte Fahrer reinsetzen. Und ja, der amerikanische Markt, okay, aber was bringt einem der amerikanische Markt, wenn der eigene Landsmann und Held dann als letzter mit zwei Runden Abstand irgendwo durchs Ziel pflastert? Sehe ich absolut nicht mehr, wirklich nicht. Und bei aller Zuneigung für Logan Sargeant, es reicht einfach nicht mehr. Es hat sich immer wieder angedeutet, man hat auch immer wieder, und das fand ich auch gut, man hat ihm erstmal Vertrauen gegeben und Zeit. Aber es zeigt sich einfach, da fehlt es an Qualität, und da sollte Williams, glaube ich, jetzt schnell Nägel mit Köpfen machen und gerade auch im Hinblick auf wichtige Millionen, die man dann wieder einfahren kann, wenn man in der Konstrukteursweltmeisterschaft Plätze nach vorne klettert. Weil mit Logan Sargeant, so sicher bin ich mir momentan, fährst du diese Saison keinen einzigen Punkt mehr ein. Wenn du da einen zweiten hast vom Kaliber Alex Albon, dann. Oder vielleicht wenigstens jemanden, den du für die Zukunft aufbauen kannst. Da haben wir ja Kimi Antonelli oder Liam Lawson, sehe ich da auch noch als Option persönlich, den ich sehr gerne auf jeden Fall in der Formel 1 sehe, auch wenn man vielleicht auch davon ausgehen kann, dass Red Bull ihn nicht ziehen lassen würde. Aber da braucht man einfach jemanden, der da mitfahren kann, der auch Alex Albon herausfordert und vielleicht dann auch nochmal pusht. Und das kann Logan Sargeant alles nicht, und einfach momentan eine Nullnummer. Kein anderes Wort dafür.
Leider, leider, ja. Also ich denke, die Sommerpause wäre ein guter Zeitpunkt, da nochmal Veränderungen herbeizuführen bei Williams. Bei den Racing Bulls könnte das ja auch passieren. Da hat sich Daniel Ricciardo aber an diesem Wochenende zurückgemeldet. Neunter Platz für ihn. Also eher einer der Fahrer, die aus einer etwas schwächeren Formkurve jetzt vielleicht wieder ein bisschen herausgucken. Also für ihn natürlich wünschenswert. Für Liam Lawson, der im Wartestand ist, der wird sich natürlich nicht, also der wünscht ihm nichts Schlechtes, aber der hat jetzt auch nichts dagegen, wenn die Formkurve wieder in das normale Tief fällt, sozusagen bei ihm, und er dann ab Sommer vielleicht in diesem Racing Bulls Auto sitzt. Ein anderer, der hoffentlich aus seiner Sicht nächstes Jahr wieder in einem Formel 1 Auto sitzt, ist Mick Schumacher, Und der hat eventuell übermorgen am 3. Juli seine letzte Chance dafür bei einem Don College Shootout gegen Jack Doohan. Wir reden über diese letzte Chance von Mick Schumacher und schauen noch ein bisschen weiter auf den Transfermarkt nach dem großen Preis von Österreich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren nach dem großen Preis von Österreich. Und wir werfen jetzt so ein bisschen den Blick nach vorne, noch nicht ganz auf Silverstone, aber auf den 3. Juli 2024. Übermorgen ist es soweit, Mick Schumacher wird in Le Castellet einen Test im Alpine aus dem Jahr 2022 gegen Jack Doohan fahren. Jack Doohan, das ist der Ersatzfahrer aktuell bei Alpine, der etatmäßige, wenn Gasly oder Ocon ausfallen würden. Und die beiden werden gegeneinander fahren. Und das ist die einzige Information, die wir ehrlicherweise haben zum jetzigen Zeitpunkt. Wir wissen nicht, ob es darum geht, dass einer der beiden nächstes Jahr ganz sicher im Alpine sitzen wird, neben Pierre Gasly. Pierre Gasly, der ja verlängert wurde an diesem Wochenende, beziehungsweise die Verlängerung bekannt gegeben wurde. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Wir bleiben jetzt erstmal bei diesem Duell Schumacher gegen Doohan. Und du bist ja, Dennis, ein großer Fan von Jack Doohan. Was macht Jack Doohan so aus?
Ja, Jack Doohan, das hat sich bei mir tatsächlich wirklich so immer reingesteigert. Jack Doohan, muss ich dazu sagen, mein Vater ist ein Riesenfan seines Vaters, also von Mick Doohan. Und der war ja Motorradrennfahrer und dadurch bin ich dann mehr oder weniger auf Jack Doohan aufmerksam geworden. Man hat das ja öfter mal in den unteren Formelklassen, dass die Söhne berühmter Motorsportler da fahren und dann guckt man natürlich auch immer hin. Und ja, dann hat er ja in der Formel 2 doch die ein oder anderen wirklich tollen Rennen gefahren, hat mich da wirklich beeindruckt, auch in Belgien, als ich mit euch vor Ort sein durfte, damals gewonnen. Und das hat mir sehr imponiert und ich finde ihn auch vom Typ her, wenn man ihn sich dann anguckt auf Social Media oder in Interviews, ich finde ihn klasse. Ich finde das cool, was er macht und von daher hat in mir wirklich, hat er was entfacht. Er einfach so eine Sympathiewoge und deshalb bin ich, um den Bogen zu spannen, auch wirklich gespannt, wie er sich da schlägt und auch im Vergleich zu Mick Schumacher. Weil ich schon einerseits natürlich einen Jack Doohan persönlich gerne in der Formel 1 hätte. Ich muss aber auch so ehrlich sein, ich mir nicht sicher bin, ob er wirklich den Speed hat, um Formel 1 zu fahren. Also er hat in der Formel 2 gute Rennen gefahren. Ich finde ihn wirklich einen tollen Kerl, mag ihn sehr gerne, bin da wirklich Fan von ihm. Aber ich habe keinerlei Einordnung, ob Jack Doohan Formel 1 Potenzial hat. Und ich glaube, so ein Shootout gegen Mick Schumacher wird da zumindest schon uns alle ein Stück näher an die Wahrheit bringen.
Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt Daten bekommen davon. Also ob Alpine uns da irgendwelche Informationen zukommen lässt. Ja, ich finde, Jack Doohan ist eigentlich ein ziemlich durchschnittlicher Rennfahrer, der jetzt nicht super langsam ist, aber auch nicht super schnell. Der ist halt so ein Typ, wie wir den im ersten Take schon oder im zweiten auf jeden Fall, als es darum ging, dass du einen Fahrer hast, der jetzt nicht irgendwie der Highlight-Fahrer ist. Der ist solide, der ist beständig, der ist verlässlich, aber der liefert dir jetzt nicht irgendwie so eine Leistung, wo du denkst so, boah, krass, so, das ist so der nächste Grand Prix-Sieger oder so. Ohne ihm irgendwie zu nahe treten zu wollen, ist der halt auch relativ, ja, also vom Typ her sympathisch, aber mehr auch nicht.
Der ist ruhig, ne, glaube ich. Also ich glaube, er ist jetzt auch nicht so der Ausgeflippte, ne?
Nee, nur die Haare, die sind lang. Ich finde tatsächlich, dass Schumacher und er relativ gut vergleichbar sind. Weil, ja, Mick Schumacher ist Meister in der Formel 3 und Formel 2 geworden, aber ich finde, dass Mick Schumacher auch kein Highlight-Fahrer ist. Ich finde, Mick Schumacher ist auch solider Durchschnitt, nicht zu langsam, nicht zu schnell, guter Typ, wohlerzogen, kann man mit reden, ist witzig auch, wenn er einen guten Tag hat. Aber er ist jetzt keiner, wo man sagt, das ist ein kommender Grand Prix-Sieger. Das ist Mick Schumacher einfach nicht. Und das ist eigentlich das Interessante, dass wir hier ein Duell haben zwischen zwei Fahrern, die relativ gut vergleichbar sind. Das Einzige, was sie trennt, ist, dass Mick Schumacher jeweils Titel eingefahren hat und schon mal Formel 1 gefahren ist. Und was Alpine hier, glaube ich, macht, ist ganz, ganz klug eigentlich, um zu gucken, wo steht eigentlich Jack Doohan im Vergleich zu einem Fahrer, der natürlich nicht nur Formel 1 gefahren ist, sondern anders als Jack Doohan auch WEC in dieser Saison fährt für Alpine. Vielleicht geht es ja auch gar nicht darum, Mick Schumacher tatsächlich eine Chance für die Formel 1 zu geben, sondern man möchte nur eine Benchmark setzen, um zu gucken, wo steht Jack Doohan eigentlich. Und deswegen frage ich mich, ob es wirklich eine faire letzte Chance für Mick Schumacher ist, die da gerade kommt, oder ob das einfach nur ein erstmal danke, dass du dich in der WEC so reinhängst für unser Projekt, das Alpine Signatec Team, und zweitens, wir wollen eigentlich nur gucken, wo Jack Doohan steht. Und Mick Schumacher ist gar nicht wirklich eine veritable Option für die nächste Saison, weil wann immer es um Mick Schumacher in der Formel 1 ging, hat Bruno Fermat das ja relativ abgewiegelt, hat dann gesagt, ja, er ist eine Option, aber natürlich, weil Mick Schumacher, ehemaliger Formel 1-Fahrer, zu sagen, er wäre keine Option, das wäre ja auch gelogen. Aber es war jetzt nie so, dass man das Gefühl hatte, so er wäre die erste, zweite, wenn sogar dritte Wahl für das Team. Und wenn man dann auch sieht, dass da im Hintergrund noch ein Victor Martins rumfährt in der Formel 2, der, finde ich, vom Grundspeed schneller ist und besser ist als beide, als Schumacher und Doohan, aber einfach zu unbeständig in seinen Leistungen ist und manchmal auch eine Hitzköpfigkeit hat, die schwierig werden könnte, weswegen ich glaube, dass er niemals bei Alpine neben Pierre Gasly fahren würde im Team, weil das auch knallen würde zwischen den beiden, sind natürlich Schumacher und Doohan als B-Option, wenn man die A-Option Carlos Sainz nicht bekommen könnte. Und da sind wir wieder bei diesem Nicht-Highlight-Fahrer, witzigerweise, dass das eigentlich klug ist von Alpine, je nachdem, was man jetzt vorhat. Wenn Schumacher Doohan aber komplett in den Boden fahren sollte, dann glaube ich tatsächlich schon, dass es auch schlecht für Doohan wäre und dann so diese kleine Chance für Mick Schumacher besteht, Formel 1 bei Alpine nächstes Jahr zu fahren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sich manche Schumacher-Fans nicht zu große Hoffnungen machen, dass das wirklich eine echte Chance ist, die ihm da geboten wird. Ich habe da meine Zweifel.
Ja, ich glaube, wo ich mir persönlich ziemlich sicher bin, dass für beide, sei es Jack Doohan oder Mick Schumacher, sobald sich eine Lösung innerhalb der Formel 1, innerhalb der bestehenden 20 Fahrer ergibt, ich erinnere da jetzt an Carlos Sainz oder vielleicht auch jemand anders, ich glaube, dann ist das Thema relativ schnell vom Tisch und dann wird auch weder Jack Doohan noch Mick Schumacher in irgendeiner Form herangezogen, wenn man halt einen etablierten Fahrer da noch reinholen kann. Und gerade bei Carlos Sainz, es wäre ja schon fast töricht, wenn man Carlos Sainz nicht nehmen würde. Wir hatten das Thema ja auch in verschiedenen Gruppen, wo ich einfach glaube, dass ein Carlos Sainz schon jetzt die 1A-Lösung für Alpine wäre. Mick Schumacher, muss ich wirklich sagen, ich habe in der Vergangenheit auch oft meine Kritik an ihm geübt, gerade zu seinen Haas-Zeiten. Hat sich in der WEC wirklich super gemacht bei Alpine. Hättest du mich vor anderthalb Jahren gefragt, ob ich Mick Schumacher im Alpine sehen möchte, dann hätte ich wirklich Nein gesagt, weil ich meine, ich bin jetzt auch kein, ich war nie Michael Schumacher-Fan. Ich habe natürlich auch diese emotionale Bindung. Die ist dann bei mir tatsächlich mehr zu Jack Doohan, weil der Sohn meines damaligen, oder ich bin ja nur anerzogen worden, aber des Lieblingsfahrers meines Vaters war. Die habe ich natürlich nicht. Aber das, was er geleistet hat in der WEC, verlangt mir wirklich viel, viel Respekt ab, da im Endeffekt sofort zum besten und schnellsten Fahrer des Teams zu mutieren. Da gehört schon wirklich eine Portion Talent zu. Was aber seine Formel-1-Chancen angeht, halte ich sie auch nur für Außenseiterchancen. Und ich glaube schon, dass man sich auf Jack Doohan erstmal committet und das ein kluger Schachzug ist, du hast es gesagt, um zu schauen, wo steht Jack Doohan wirklich. Ne? Er hat jetzt dann auch das Pech bei seinem Freitagseinsatz, der ist ja buchstäblich ins Wasser gefallen. Da hätte man natürlich vielleicht dann auch schon ein bisschen was sehen können. Aber ich glaube, das ist eine gute Benchmark. Sicher, wenn Mick Schumacher jetzt plötzlich in dem Alpine da alles in Grund und Boden fährt bei dem Shootout, dass man dann auch überlegen kann und Mick da sicher eine Option wäre, das will ich auch nicht ausschließen. Ich glaube aber am Ende des Tages, dass es sich primär am Ende darum gehen wird, kriegt man Carlos Sainz als allererstes. Und wenn nicht, bin ich zumindest der Meinung, wie ich es beobachte, was auch die Vorbereitung angeht, dass man schon eher Jack Doohan Stand heute als Mick Schumacher im Auto haben möchte, weil man ihn einfach auch aufgebaut hat. Was aber am Mittwoch passiert, das steht in den Sternen. Und wie gesagt, ich glaube, Mick Schumacher hat zumindest eine Möglichkeit, sich zu zeigen, dass er es drauf hat, auch in der Formel 1 noch. Und wie groß die Chance dann wirklich ist, das wird sich zeigen mit dem, was Alpine ansonsten auf dem Fahrermarkt zur Verfügung hat. Also ich halte die definitiv nicht für die Top-Lösung. Auch glaube ich nicht, dass sie das für Bruno Famar jemals waren. Aber ich glaube, es ist eine große Chance für beide. Aber auch eben, ja, ein potenzieller Stolperstein, weil wenn einer von den beiden da nicht performt, dürfte es dann auch schwer werden mit der Zukunft, in der Formel 1 zumindest.
Ja. Gehe ich mit. Und das bringt uns zum Transfermarkt in der Formel 1 und zu Carlos Sainz, der sich noch immer nicht entschieden hat, wo er nächstes Jahr fahren möchte. Und jetzt gibt es erste Meldungen, dass man sich bei Williams schon so ein bisschen von ihm distanziert, was 2025 angeht, weil es auch einfach zu lange dauert, dass sich Sainz entscheidet und wohl auch ganz offensichtlich ist, dass der Einstieg von Alpine in diese Nummer ihn nochmal zum Nachdenken gebracht hat. Er selber hat bei Sky Deutschland ja schon gesagt, dass er, naja, nicht explizit, aber schon implizit, als er bei Stop the Clock mitgemacht hat, dass er ein Top-Team anstrebt auf lange Sicht, aber er weiß, dass alle Teams, die er für nächstes Jahr hat, natürlich nicht auf dem Level sind, wo Mercedes und wo Red Bull rumfahren sind. Red Bull ist ja auch noch ein wichtiges Thema. Wie geht's mit Sergio Perez weiter? Seine aktuellen Leistungen sind jetzt nicht so, dass man sagt, ja, okay, der wird diese 2 Jahre, die er hat, erfüllen. Die Frage ist, wird er überhaupt 2025 noch im Auto sitzen? Das glaube ich tatsächlich schon, aber ich denke, die Chancen für 2026 sind da für einen neuen Fahrer und da wird auch Carlos Sainz natürlich eine Option sein. Deswegen wird es darum gehen, welches Team gibt ihm die besten Ausstiegsklauseln? Welches Team erlaubt ihm, den Rennstall unkompliziert zu wechseln? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Audi das nicht tun wird. Also das wird einfach auch keinen Sinn ergeben. Die suchen einen Fahrer, der über die nächsten Jahre beständig das Auto mitentwickelt und das Team mitentwickelt. Und ich glaube nicht, dass das Carlos Sainz sein wird. Bei Williams war man bereit, ihm Ausstiegsklauseln zu geben, auch zum gleichen Preis, den Audi zahlen würde. Aber denen dauert das jetzt einfach zu lang und dann ist da eben Alpine. Und auch bei Alpine hört man, dass man bereit ist, ihm Ausstiegsklauseln einzuräumen, wenn eine Möglichkeit für ihn besteht, das Team zu wechseln. Man ist da nicht so erpicht darauf, ihn jetzt über Jahre zu halten, sondern auch auf Kurzfrist quasi ihn unter Vertrag zu nehmen. Deswegen glaube ich, dass Alpine aktuell die besten Karten hat bei Carlos Sainz. Erstens erkennt das Team auch, zweitens Flavio Briatore ist da jetzt auch mit drin. Das heißt, das kann auch für deine Zukunft noch zuträglich sein, wenn er den Input von Flavio auch mitnimmt und Carlos Sainz Senior und Flavio verstehen sich ja auch sehr gut, also das würde schon alles passen, auch zwischen Sainz und Gasly wird es passen und das ja, bringt uns halt zu dem Punkt, den du gesagt hast, dass Schumacher und Duan eigentlich nur die absolut zweite Wahl sind, wenn sie Carlos Sainz nicht bekommen und ich glaube, die Tendenz geht dahin, dass Carlos Sainz zu Alpine gehen wird.
Eine rote Peperoni auf dem blauen Alpine, sehr schön, ja. Also ich finde die Lösung auch wirklich charmant, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Carlos Sainz nun mal nach anderen Sachen strebt und er hat jetzt in einem Top-Team fahren dürfen, hat Rennsiege und dass ein Team wie Williams oder Alpine da jetzt nicht das sind, was er sich vorstellt, das dürfte klar sein. Aber eben, es ist ja für beide Seiten dann doch eigentlich eine Win-Win-Situation. Alpine bekommt für ein Jahr einen guten, soliden Fahrer, der vielleicht auch mit seiner Erfahrung helfen kann, das, was da noch im Argen liegt, und es scheint ja augenscheinlich schon mittlerweile besser zu werden, aber da wirklich zu helfen, eine kurzfristige Lösung. Carlos Sainz kommt für ein Jahr unter, kann sich weiter präsentieren und wenn am Ende Alpine mit einer guten Saison und so viel wie möglich eingefahrenen Konstrukteurspunkten da steht und Carlos Sainz von da aus den Schritt wieder zu einem Top-Team machen kann, ist doch beiden geholfen und ich glaube, dass das wirklich eine, auch wenn ich am Anfang ein bisschen zurückgeschreckt habe, weil ich es nicht für realistisch gehalten habe. Ich glaube aber immer mehr, dass das doch eine ziemlich gute, kurzfristige und wie sagt man, oberflächliche, aber gute Partnerschaft sein könnte, die man da vielleicht für ein Jahr eingeht. Und wer weiß, wie es dann vielleicht, wie die Sterne dann für 2026 stehen, dann werden die Karten neu gemischt und dann kann man schauen, wie die Wege dann weitergehen.
Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert bei den anderen Teams. Bei Haas glaube ich nach wie vor, dass es Oliver Baermann und Esteban Ocon sein werden, die dort 2025 fahren. Ich gehe davon aus, dass Baermann vor dem ersten freien Training in Silverstone bekannt gegeben wird als Fahrer für 2025, vielleicht sogar mit Ocon gemeinsam. weil es wurde jetzt auch berichtet, dass Ocon bei Williams auf dem Zettel steht. Glaube ich eher nicht dran, weil sich James Fouts eigentlich nach unseren Informationen schon davon verabschiedet hat, weil er an seiner Teamfähigkeit zweifelt und ihm das wichtig ist, dass er jemanden holt, der auch ins Team passt. Und dementsprechend eigentlich Ocon nicht die erste Option sein sollte. Dann ist die Frage, was passiert hat bei den Racing Bulls. Also könnte man Liam Lawson bekommen oder nicht, aber da verdichten sich ja die Anzeichen, dass Ricciardo im Laufe der Saison schon ersetzt werden könnte, damit Lawson dann da das Cockpit hat. Dann wäre Ricciardo wieder frei. Frage ist, ob Ricciardo sich das vorstellen könnte, vielleicht dahin zu gehen, weil er wäre tatsächlich auch eine Option für Williams, denke ich, die nicht unattraktiv ist. Ja. Ansonsten, jetzt wo Gasly weg ist, ist natürlich eine Option weiter weg. Bottas zu Williams ist ja auch ein hartnäckiges Gerücht, dass er vielleicht nochmal dorthin zurückwechseln könnte. Eine Verlängerung bei Audi ist auch nicht ausgeschlossen, aber ich glaube eher unrealistisch. Und dann ist halt die Frage, wen Audi sich da ins Team holen könnte. Und da gehen die Optionen dann so ein bisschen aus, muss man sagen. Also Joe ist natürlich auch noch da, der auch Geld mitbringt. Aber ob Joe und Hülkenberg für 2025 jetzt die beste Variante ist, also ich glaube, dass man bei Audi schon enttäuscht darüber ist, wie Carlos Sainz da arbeitet, und man hat ihm wirklich den roten Teppich ausgerollt und er nimmt diesen Weg nicht an. Also vielleicht nimmt er ihn doch an. Wir wissen es nicht genau, was Sainz da vorhat. Also klar ist, sobald Sainz sich entschieden hat, fallen alle anderen Steinchen. Ich glaube, unabhängig davon ist nur Haas, weil ich glaube, das Haas-Steinchen oder die Haarsteinchen halt so im eigenen Dunst laufen. Was denkst du, was passiert mit diesen restlichen verbleibenden Cockpits?
Ja, es ist bei Audi, finde ich es mit am interessantesten. Du hast gerade gesagt, ich glaube, die waren schon sehr auf Carlos Sainz fixiert, und die Frage ist, was bleibt dann über und wie entscheidet sich Carlos Sainz? Weil jetzt gerade, wo du es sagst, wenn man darüber nachdenkt, was kann Audi dann noch machen? Ne? Man muss im Endeffekt, und ich glaube, das wäre wirklich, wirklich dringend notwendig, dass man den Mann, der 2026 mit Audi dann starten soll, 2025 schon an Bord ist, einfach um wirklich die Strukturen und alles schon vorzubereiten und da schon alles kennenzulernen. Jetzt hat man mit Nico Hülkenberg einen Fahrer, von dem man ja eigentlich davon ausgegangen ist, dass er der zwar solide, aber zweite Fahrer sein wird hinter einem Top-Fahrer. Ja, und das kann natürlich auch für Nico Hülkenberg interessant werden, vielleicht da wirklich dann doch nochmal in die Rolle des Top-Fahrers zu kommen, weil die Optionen werden weniger. Jetzt Pierre Gasly war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch auf dem Transfermarkt jetzt für Audi, weil so wie man gehört hat, oder auch Williams, war Gasly ja wirklich auch Thema bei vielen Teams. Und er ist dann noch einer der besten Fahrer, die momentan zur Verfügung stehen. Und du sagtest gerade, man hat dann noch Valtteri Bottas und Guan Yu Zhou. Ja, aber ist das wirklich der Anspruch, mit dem Audi dann ins Formel-1-Projekt starten will? Glaube ich nicht. Haas denke ich auch. Also, Olli Bearman, das pfeifen die Spatzen ja von den Dächern. Und du hast ja davon berichtet, dass Olli Bearman auch nicht das beste Pokerface hat, wenn man ihn drauf anspricht. Da glaube ich auch, Esteban Ocon scheint da die naheliegendste Lösung zu sein. Was ich aber auch glaube, wenn man noch auf den Fahrermarkt guckt, könnte ich mir eigentlich oder würde ich Audi empfehlen, tatsächlich eher mal bei Esteban Ocon zu bohren. Weil er, glaube ich, von denjenigen, und wir haben ja jetzt gesagt, Ricciardo, Bottas, Joe, eigentlich die schnellste Option ist. Oder siehst du das anders?
Nö, das stimmt schon. Also, aber die Frage ist, ob Ocon das will, weil Haas, sag ich mal, mit der Basis, die sie jetzt dieses Jahr da herstellen, ich glaube, im Vergleich zu Audi die bessere Alternative für ihn wäre, da nächstes Jahr kurzfristig auch Erfolg zu haben. Und Komatsu will ihn unbedingt haben. Ja, und ich weiß nicht, ob Seidel ihn unbedingt haben möchte oder ob er dann auch nur die zweite Option wäre, während man ja bei Haas kein Hehl daraus macht, dass er die erste Option wäre.
Ja gut, das stimmt. Das ist natürlich ein Punkt, gerade weil Sauber ja momentan auch wirklich so unterperformt, dass sie jetzt auch nicht viel Werbung machen für ihr Cockpit, ne? So ehrlich muss man sein.
Ja, richtig. Also wenn wir jetzt mal gucken, Sora hat ja auch verlängert, das war ja auch klar. Haben wir bei Mercedes noch ein Cockpit frei? Also da gehe ich tatsächlich davon aus, dass es Antonelli sein wird am Ende. Außer es passiert da noch eine große Überraschung. Alpine, Gasly und Sainz, meiner Meinung nach. Red Bull, Tsunoda und Lawson nächstes Jahr. Haas, Berman und Ocon nächstes Jahr. Und dann haben wir noch Williams, Albon und Bottas und Hülken oder Albon und Joe, nachdem. Also, und bei Audi ist es halt, oder bei Sauber, ja, es ist halt wirklich bitter. Also Hülkenberg und Bottas oder Joe. Oder wie?
Mama, können wir Sainz haben? Nein, wir haben noch Joe zu Hause.
Ja, ich meine, es gibt ja fast nichts anderes. Ja. Weil Mick wird es nicht sein. Also, ich weiß es nicht. Irgendwie komisch, weil man nimmt jetzt auch keinen Junior hoch oder so bei keinem der Teams. Also da werden Berman und Antonelli auch die einzigen beiden sein, die aus der Formel 2 hochkommen, was aber immerhin schon gut ist. Zwei Leute an dem Fahrerfeld, das ist schon okay. Aber ja, also ich glaube, das wird einen bitteren Beigeschmack hinterlassen bei Sauber, was Carlos Sainz da so macht. Aber ja, das wäre so jetzt meine letzte Besetzung, also nach Österreich, die ich so im Kopf habe.
Ja. Ja. Nee, geh ich tatsächlich. Bitte, ich gehe nochmal kurz im Geiste durch. Ja, nee, gehe ich mit. Vielleicht würde ich dann jetzt noch Daniel Ricciardo vielleicht. Ich weiß nicht, ob er eine Option ist für Sauber, aber vielleicht dann doch die bessere als Guan Yu Zhou, aber ich weiß auch nicht.
Also Seidel möchte schon Qualität.
Okay.
Na, also ich möchte jetzt Ricciardo nicht die Qualität absprechen, aber das ist einfach auch über den Zenit hinaus. Also,
ja, definitiv.
Vielleicht wäre es für Ricciardo auch das Beste, einfach bei Red Bull zu bleiben und so wie David Coulthard, einfach Grüß August zu machen. Ja, ist doch so. Ist doch ein guter Job.
Ja, definitiv. Also guck mal, David Coulthard ist bis heute noch in Amt und Würden bei Red Bull. Ne? Das muss man ja sagen. Die kümmern sich ja dann doch wirklich auch in solchen Positionen gut.
Markenbotschafter.
So.
Ja, was sind eure Tipps? Gerne in die Kommentare schreiben unter unsere Social Media Postings oder bei Spotify oder wo auch immer ihr kommentieren könnt. Wie würdet ihr die letzten freien Cockpits in der Formel 1 für 2025 besetzen? Bin ich sehr gespannt drauf, das zu lesen. Und vielleicht kriegen wir ja auch wirklich in Silverstone ein paar Entscheidungen, worüber wir dann nächste Woche hier sprechen können bei Starting Grid. Eine Pause machen wir noch und dann sprechen wir eben über diesen großen Preis von Großbritannien in Silverstone, blicken ein bisschen voraus und versuchen erneut die Frage zu stellen, wer kann Max Verstappen gefährlich werden? Bleibt dran, hier bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende geht es direkt wieder weiter. Das letzte Rennen im Tripleheader in Großbritannien. Silverstone, eine Traditionsrennstrecke, ein Ort, wo auch schon Geschichte geschrieben wurde. Ein Ort, an dem sich natürlich vor allem die britischen Fahrer wünschen, ein gutes Ergebnis einzufahren. Kein Sprintwochenende, ein ganz normales Wochenende, bestehend aus drei freien Trainings, dem Qualifying und dem Rennen. In Deutschland, das ist immer eine Stunde Zeitverschiebung, das erste freie Training am Freitag um 13.30 Uhr, das zweite freie Training um 17 Uhr, das dritte freie Training am Samstag um 12.30 Uhr, das Qualifying um 16 Uhr am Samstag und das Hauptrennen am Sonntag, das Hauptrennen, es gibt nur ein Rennen an diesem Wochenende, um 16 Uhr deutscher Zeit. Und Max Verstappen dürfte auch an diesem Wochenende wieder als Topfavorit reingehen. Ich denke, die Pace vom Red Bull ist gut genug. Aber, Dennis, wir haben gesehen, McLaren ist nah dran, Mercedes bäumt sich wieder auf und keiner weiß genau, was Ferrari zeigt. Jetzt ist die Frage, wird Red Bull in Silverstone das große Update bringen, was sie geplant haben? Es sieht alles danach aus, weil die Nähe zur Fabrik in Milton Keynes ist humaner als nach Spielberg und es ist kein Sprintwochenende. Und die größte Gefahr wäre jetzt natürlich, die bringen ihr Update und ballern dann auch wieder richtig einen raus. Also man muss schon fast hoffen, wenn man den Spannungsbogen so ein bisschen mitziehen möchte für den Lauf der Saison, dass dieses Update vielleicht nicht in die richtige Richtung geht oder sie es nicht von Anfang an verstehen und so die anderen eine Chance haben, weil sollte das Update kommen, sollte das Update funktionieren, glaube ich, ist Max Verstappen am Wochenende nicht zu stoppen.
Ja, das wird die ganz große Gretchenfrage werden, ne? Dieses Update. Und ich bin mal gespannt, ob wir halt dann optisch nochmal auch eine größere Veränderung sehen. Wir hatten ja anfangs der Saison mal immer wieder diese Gerüchte einer Zero-Pod-Version gehört.
Also Dr. Marco sagte uns in Barcelona, es soll ein Update kommen, das den Namen Update auch verdient.
Oh, ja, okay. Dann, ja, dann lässt es ja vielleicht auf sowas schließen. Und ja, bei Red Bull, und so sehr ich es momentan, und ich muss sagen, ich genieße die Formel 1 momentan als Zuschauer sehr, so wie sie ist, mit den Duellen. Aber es könnte natürlich, es ist durchaus möglich, dass ein Red Bull-Update, was funktioniert, wieder dafür sorgt, dass Max Verstappen uneinholbar vorne fährt, ne? Und ich glaube, die Gefahr, die besteht eben, wie weit wir dann halt noch Duelle sehen mit Lando Norris. Ich würde es mir gerade jetzt wünschen, weil ich auch glaube, dass es wirklich jetzt auch spannend zu sehen ist, wie Lando Norris auch damit umgeht, mit dem, was jetzt passiert ist. Und deshalb hoffe ich so ein bisschen tatsächlich, dass wir das Duell wieder sehen und dass das Update jetzt nicht der Schlag ist, der Kanonenschlag, der Red Bull jetzt wieder uneinholbar nach vorne führt. Weil ich glaube, da ist jetzt momentan Feuer drin und oder zumindest eine Glut. Und ich würde dieses Feuer gerne für den Rest der Saison entfachen. Und daher hoffe ich einfach mal, dass Red Bull in Reichweite bleibt für die anderen Teams. Ich habe aber auch das Vertrauen in die Red Bull-Leute, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass zumindest ja wieder klarer ist, dass Red Bull dann auch die Nummer 1 ist nach diesem Update.
Ja, gehen wir mal davon aus, sie sind es nicht. Dann glaube ich, ist McLaren tatsächlich der erste Verfolger.
Ja.
Dieses Auto funktioniert auf jeder Strecke. Hatte jetzt witzigerweise nicht die Pace, und da sind wir wieder beim Thema Kurve 3 zu Kurve 4 in Spielberg. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das eher kurvige, schnell kurvige Layout dem McLaren nochmal mehr entgegenkommen könnte. Und deswegen McLaren mit beiden Fahrern an diesem Wochenende die größte Konkurrenz für Max Verstappen sind. Ich würde jetzt nicht mal mehr nur sagen Lando Norris, sondern auch Oscar Piastri, der ein sehr solides Wochenende gefahren ist in Spielberg, der sich auch langsam aber sicher reinfuchst in die Saison. Ich glaube, das braucht halt so ein bisschen bei ihm. Ich meine, er ist erst im zweiten Jahr. Da muss man, glaube ich, auch manchmal so die Kirche im Dorf lassen ein bisschen. Er ist schon richtig gut. Nur Norris ist halt wesentlich erfahrener und auch der bessere der beiden noch. Aber ich denke, da kann sich Piastri hinentwickeln, dass er auch den Schwung mitnehmen kann vom zweiten Platz aus Spielberg, da in Silverstone auch beim Heimspiel von McLaren da eine entscheidende Rolle zu spielen, weil dieses Auto funktioniert. Und dann sehe ich im Zweikampf um Platz 3 eher Mercedes vorne, den Silverstone eigentlich auch von Haus aus liegt, aber das Auto sich durch die Updates der letzten Wochen und Monate in eine Richtung entwickelt hat, die Mut macht, die Hoffnung macht, dass man beim Heimspiel in Silverstone auch eine wichtige, gute Rolle spielen kann. Ich glaube nicht, dass es für den Sieg reichen wird, außer vorne passiert wieder was Außergewöhnliches, aber dass man halt direkt die Plätze nach dem Podium oder vielleicht sogar einen aufs Podium bekommen könnte, durchaus realistisch ist. Ferrari leider erneut meiner Meinung nach nur Außenseiterchancen. Das Auto ist zu unkonstant. Das Auto ist nicht in der Lage, aktuell auf den Kursen zu überzeugen, auf denen es wichtig wäre, im Vierkampf gegen Red Bull, Mercedes und McLaren zu überzeugen. Man hat sich vielleicht ein bisschen verrannt in dem Update. Es muss viel zusammenkommen für Ferrari, dass man aufs Podium fährt. Ich sehe keinen von denen auf dem Podium. Später werden wir das in den Tipps noch festlegen. Also meine Rangfolge ist tatsächlich, also im Normalfall Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari. Sollte Red Bull beim Update daneben greifen und es nicht funktionieren, dann sehe ich McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari.
Da würde ich dir gern widersprechen, aber ich finde da kein Argument für.
Ich
Also,
sehe schon mal die Kommentare. Ihr seid viel zu oft einer Meinung. Aber warum sollte ich einen Podcast mit jemandem machen, mit dem ich mich nur streite? Das wäre ja sinnlos. Da hätte ich ja gar keinen Spaß dran.
Nee, ja, aber da, also gebe ich dir vollkommen recht. Ich sehe das da genauso und was ich allerdings tatsächlich einwerfen würde. Ich glaube aber, dass das momentan auch eine interessante Konstellation eben vorne zumindest begünstigt. dass man eben, und auch wenn ich das Talent von Piastri da genauso sehe wie du, aber wir haben momentan die Konstellation, dass wir bei den Top 3, also nehmen wir jetzt mal die aktuellen Top 3 Teams, wir haben da mit Sergio Perez, wir haben bei McLaren Oscar Piastri, wir haben bei Mercedes Lewis Hamilton, halt auch Fahrer haben, die momentan ein bisschen hinterherhinken hinter ihren Teamkollegen und wir so wirklich auch nicht mehr diese Konstellation haben, zwei Red Bull, zwei McLaren, zwei, sondern dass wir wirklich mal eine bunte Mischung haben und dadurch auch, wie ich finde, schönere Duelle, da es eben nicht teamintern geht. Ne? Klar, bei Mercedes und auch jetzt am Wochenende bei Alpine hast du natürlich auch teamintern mal eine Berührung, aber im Normalfall geht das ja wesentlich gesitteter ab. Und ich glaube, das ist momentan auch ein Punkt, der in eine spannende Formel 1 einzahlt. Du hast halt wirklich mit Verstappen, Norris, dann hast du Russell, Leclerc, wenn er wieder auf Kurs kommt, vier einzelne Fahrer in vier Teams, die momentan dadurch, dass die Formel 1 immer näher zusammenrückt, halt spannendes Racing bieten. Und ich finde, das ist auch eine positive Entwicklung. Und na klar, die zweiten Fahrer, gerade Piastri, die schieben sich natürlich an, da auch mitmischen zu wollen. Da bin ich halt auch gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Momentan genieße ich aber wirklich auch dieses Bunte in der Startaufstellung, muss ich wirklich sagen.
Ja, und das wird im Mittelfeld noch bunter, ne? Also da
Ja.
hinter den Top-Teams, das finde ich aktuell wieder am interessantesten eigentlich. Wer kann da Wochenende für Wochenende was finden, was ihn in eine Position bringt, da direkt das Team dahinter zu sein? Aston Martin hat sich da so ein bisschen verabschiedet, aber vielleicht bringen die auch was nach Silverstone, um da nochmal anzugreifen. Die haben ja wirklich die wenigste Nähe zur Strecke. Die können ja direkt quasi aus der Fertigung zack ans Auto. Aber was macht Haas? Was machen die Racing Bulls? Was macht Alpine? Also diese drei Teams sind ja gerade die, die sich um diesen Platz mit Aston Martin balgen. Und es sieht ja aktuell ganz danach aus, dass es Alpine ist von der Konstanz her. Haas hat so Peaks. Ich glaube nicht, dass Haas in Silverstone ähnlich performen wird wie in Spielberg, weil Spielberg eine besondere Strecke ist und das denen auch entgegenkam. Ich würde tatsächlich mit der konstanten Form, die sie aktuell haben, vielleicht sogar Alpine in die Position des Best of the Rest schieben an diesem Wochenende.
Ja, auf jeden Fall positiv zu sehen und auch für mich ganz persönlich eine schöne Entwicklung. Ich habe aber nachher, also wenn wir gleich tippen, einen anderen Tipp für Platz 10 diesmal, weil ich kann es ja vorwegnehmen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Aston Martin in Silverstone zumindest eine kleine Auferstehung wieder hat. Ich weiß nicht warum, vielleicht eben darin begründet, wie du gerade sagst, ne, man hat die Fabrik da, es ist irgendwie die Heimstrecke. Irgendwie glaube ich, dass dieses Wochenende vielleicht Aston Martin zumindest mal wieder ein bisschen in die Spur findet und Fernando Alonso und Lance Stroll vielleicht sich im Mittelfeld mal wieder an die Spitze setzen.
Aber Platz 10 muss ja nicht Best of the Rest sein.
Ja, das stimmt, das stimmt. Je nachdem, was Verstappen und Norris vorne machen, ne, dann zack, wieder zwei Plätze frei, ne?
Belegt.
Belegt.
Belegt. Belegte Brötchen.
Belegt.
Belegt. Ja, und hinten, gut, ich glaube, ja, was soll man sagen, ne? Sauber und Williams werden weiter um die rote Laterne kämpfen.
Ja,
Ja.
und Logan Sargeant ist Red Lantern momentan.
Ja, also es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin froh, dass es kein
Ja.
Sprintwochenende ist. Ich kann den Sprint nicht mehr sehen, um das einmal nochmal erwähnt zu haben. Ich möchte, dass er abgeschafft wird und nie wieder ausgegraben wird. Ich finde, das war wieder mal eine Anti-Werbung für den Sprint am Wochenende. Aber es ist nur meine Meinung. Ja, wie man so schön im Internet sagt. Meine Meinung. Punkt. Bin gespannt, freue mich drauf. Silverstone ist besonders. Man merkt, dass die Teams aber so langsam aber sicher in einen kleinen einwöchigen Urlaub gehen wollen würden. Weil es ist schon hart. Dieser Triple-Header ist schon hart. Gerade in so einer heißen Sommerzeit ist das nicht einfach. Also großen Respekt nochmal an alle Teammitarbeitenden, die das machen. Die Fahrer haben es dann noch am einfachsten, meiner Meinung nach. Die fliegen halt für die Show quasi einmal dahin, für ein paar Tage und fliegen dann direkt wieder zurück, während die, die in Spielberg noch abgebaut haben, jetzt schon den Silverstone aufbauen. Und das ist wirklich beeindruckend. Also großen Respekt an alle und danke für euren Einsatz auch mal an dieser Stelle hier von uns. Wir tippen das Ganze natürlich gleich noch, aber erstmal blicken wir zurück auf das Tippspiel vom Wochenende. und schauen erstmal auf unser Tippspiel, Dennis. Ja, die Situation zwischen Verstappen und Norris hat uns natürlich alles kaputt gemacht, weil wir beide hatten die ja ganz vorne getippt. Aber ich habe trotzdem 3,5 Punkte machen können und du nur 2.
Ja. Ja, es ist, ich habe Lando, und ich, in dem Moment, wo Lando Norris das erste Mal im Sprint zum Überholen angesetzt hat, habe ich gedacht, yes, weil ich hatte ihn ja als Sprintsieger getippt. Hat nicht sein sollen.
Und als Pole-Sitter. Aber naja, hat ja nicht ganz funktioniert. 32-30 steht es jetzt. Also ich bin 2 Punkte vorne. Also kann es noch aufholen. Die Saison ist noch lang. Wir haben noch nicht mal Halbzeit. Bei unseren Kick-Tipp-Spielen haben wir in Gruppe 1 gleich 1, 2, 3, 4, 5 Tagessieger gehabt mit 49 Punkten. Gratulation an FCK Red Bull, was das wohl heißen soll. Dann Bärlauch, Hinkel 1992, Petja und Putti. Dann in Gruppe 2 mit 51 Punkten hat Roller 86 den Tagessieg eingefahren und mit 48 Punkten in Gruppe 3 der Dr. Bindenlecker. Der ist der Tagessieger in Gruppe 3 gewesen. In der Gesamtwertung führt Prince 2512 mit 549 Punkten aus Gruppe 1 vor Tiger Trojan Senior mit 547 Punkten aus Gruppe 2 und jetzt Dritter aus Gruppe 1 Putti mit 543 Punkten. Bei unserem F1-Fantasy-Spiel haben mit 282 Punkten die Teams Visa Kickstay Cash App Team von Marcel und RacingBoss.swl von Konstantin gewonnen. In der Gesamtwertung führt Dasgun von David mit 2525 Punkten vor Racing Tiger 05 von Janne mit 2476 Punkten und Peter Latifi von Paul mit 2386 Punkten. Macht da auf jeden Fall wieder mit fürs Wochenende und wünschen euch dann viel Erfolg und viel Spaß. Und wir tippen den großen Preis von Großbritannien, die ersten drei Pole Position, wer wird Zehnter und wer wird letzter gewerteter Fahrer. Dennis, du fängst heute an.
Pole und Sieg gebe ich diesmal an Max Verstappen. Platz 2 Lando Norris, Platz 3 George Russell. Letzter wird Logan Sargent und Zehnter wird Fernando Alonso.
Okay, so, ich hoffe jetzt einfach mal für die Spannung in der Weltmeisterschaft, dass das Update von Red Bull nicht funktioniert. Pole Position Lando Norris. Sieg Oscar Piastri vor Lando Norris, also Doppelsieg für McLaren und Max Verstappen wird Dritter. Zehnter wird Nico Hülkenberg und letzter gewerteter Fahrer ist auch bei mir Logan Sargent. Also du kannst viele Punkte machen an diesem Wochenende, Dennis. Ja. Also jetzt ist die Chance gekommen, zu überholen. Mal gucken, ob die Formel 1 dir diese Chance bietet. Ja, das war Starting Grid für diese Woche. Waren doch einige Themen, über die es zu sprechen galt nach dem großen Preis von Österreich. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr könnt uns gerne bewerten, wo ihr Podcast bewerten könnt oder auch mit uns in Kontakt treten über Social Media oder über unsere Gruppen bei Facebook, Telegram oder bei Discord. Lieber Dennis, vielen Dank und wir sehen uns ja wieder in der Watch Party am kommenden Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ab 15.30 Uhr und dann nächste Woche hören wir uns hier wieder bei Starting Grid.
Ach Kevin, ich könnte einfach noch viel mehr Tage, könnten nicht noch mehr Tripleheader sein? nein, bitte nicht. Aber ich freue mich drauf. Ich danke dir wieder für eine schöne Watch Party gestern, für einen tollen Podcast heute und ich freue mich drauf und Grüße an alle. Habt eine tolle Woche.
Viel Spaß beim großen Preis von Großbritannien und bis nächste Woche wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.